Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Erst nur Helme, keine Waffen, kein Stopp für Nord Stream 2, dann irgendwie doch. Deutschlands Agieren in Bezug auf den Ukraine-Krieg wirft Fragen auf. Einige davon versucht Sabine Adler in ihrem Buch »Die Ukraine und wir« zu beantworten, das gleich als erstes Thema sein wird. Dann geht es um das irrationale und zögerliche Handeln der Menschen in Sachen Klimawandel. Die Psychologin Katharina van Bronswijk erklärt in ihrem Buch »Klima im Kopf« zu dem, was die drohende Krise mit unserer Psyche macht. Wir haben zwei Zeitzeugenberichte über den Bosnienkrieg in der Sendung, der vor 30 Jahren begann, und Tagebücher von verfolgten Jugendlichen aus der NS-Zeit. Zusammengestellte Dokumente des täglichen Horrors sowie des versuchten Alltags. Die Ukraine feiert in diesem Monat, genauer am 24. August, eigentlich ihre Unabhängigkeit. Seit Februar muss das Land bekanntlich darum kämpfen, diese Unabhängigkeit zu behalten. Vielmehr muss sie das schon seit 8 Jahren, seit Russland auf ukrainisches Territorium vorgerückt ist, die Krim eingenommen und einen Krieg in der Ostukraine angezettelt hat. Dieser Krieg hat bereits viele Todesopfer gefordert. Der Westen hat das wahrgenommen, auch die Rolle Russlands in diesem Konflikt erkannt. Die vermittelten Gespräche im so bezeichneten Normandie-Format brachten keine Waffenruhe und keine Annäherung. Meine Kollegin Sabine Adler hat ein Buch über das Agieren bzw. die Zurückhaltung Deutschlands und Europas in Bezug auf den Krieg in der Ukraine geschrieben. Bücher von Kolleginnen und Kollegen stellen wir nur in begründeten Einzelfällen vor. Dies ist so einer, denn Sabine Adler war auch nach ihrer Zeit als Russland-Korrespondentin für den Deutschlandfunk immer wieder in ehemaligen Sowjetrepubliken unterwegs, hat für uns über die Entwicklungen in der Ukraine und in Belarus berichtet. Und sie gehört zum Team der Russland- und Ukraine-Experten des Deutschlandfunk, die seit Februar kontinuierlich berichten und einordnen. Die Ukraine und wir heißt ihr Buch und ich habe vor der Sendung mit Sabine Adler darüber gesprochen. Frau Adler, der Untertitel Ihres Buches lautet Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft. Sie beziehen sehr klar Stellung und führen aus, worin dieses mehrfache Versagen Ihrer Ansicht nach besteht. Und bevor wir da in die Einzelheiten und genauer in die Vorgeschichte dieses Krieges schauen, wann, an welcher Station dieser Eskalationen, die Sie beschreiben, hätte man Russland international isolieren sollen?
Das war ganz klar der Moment, als 2014 die Krim annektiert wurde und dann der Krieg in der Ostukraine begann. Schon die Annexion der Krim, die Verschiebung der Grenzen war der Moment, wo man genau mit den Maßnahmen, mit denen man heute arbeitet, mit den Sanktionen hätte reagieren müssen, um ein ganz klares Zeichen zu setzen. Russland muss an diesem Punkt gestoppt werden, kommt damit nicht durch.
Man ist ja damals auch zurückgeschreckt, weil man genau eine Eskalation befürchtet hat. Hätte das damals schon zu einem Angriffskrieg führen können?
Vermutlich nicht. Das ist ja das, wovon man ausgehen muss. Erstens liegt diese Annexion der Krim ja 8 Jahre zurück. Und diese 8 Jahre hat Russland auch gebraucht, um mit unter anderem dem Geld aus den Einnahmen von Öl und Gas seine eigene Rüstung, sein eigenes Militär hochzufahren. Und die Voraussetzungen, also militärischerseits, sind heute natürlich für Russland weitaus günstiger, als sie vor 8 Jahren waren. Und man weiß aus der Beobachtung, zum Beispiel 2008, als Russland Georgien überfallen hat, da hat es eine Eskalation gegeben, die war angelegt auch auf ein paar Tage. Die war sehr schnell zu Ende. Nichtsdestoweniger hat es Opfer gegeben, hat es Tote gegeben. Aber das war kein groß angelegter Krieg. Und das war nicht anzunehmen, es gab kein Zeichen dafür, dass 2014 Russland flächendeckend die Ukraine überfallen könnte nach der Annexion der Krim. Und deshalb ist diese Angst vor diesem großen Angriff eigentlich nicht berechtigt.
Sie haben jetzt Georgien schon erwähnt. Zur verhängnisvollen Vorgeschichte dieses Krieges gehören in Ihren Ausführungen natürlich auch die Tschetschenienkriege und der Krieg in Georgien. Welche Muster wiederholen sich da?
Das Wichtigste konnte man wirklich schon an Tschetschenien sehen, auch dass man dieses Muster 2014 bei der Besetzung der Ostukraine wiederholt hat. Das Muster sieht dermaßen aus. Es wird zunächst mit brutaler Gewalt alles in Schutt und Asche gelegt, wo das russische Militär kämpft. Das Beispiel ist eben immer wieder die Hauptstadt Tschetscheniens, Grosny, die aussah, worüber sich Putin übrigens selber gewundert hat, ausdrücklich nach dem Angriff wie Dresden 1945. Nachdem alles verwüstet wurde, ist dann Russland reingegangen, hat ein Regime errichtet, das basierte auf Terror und Gewalt. Ein Regime, das während der Kriegshandlungen aufrechterhalten wurde, aber auch danach. Und für dieses Danach, das ist das Wichtige, ist damals Ramzan Kadyrov installiert worden. Ein für seine Brutalität, für seine Foltergefängnisse, für ganz gezieltes außergerichtliches Töten bekannter Mann. Der ist von Wladimir Putin an die Spitze dieser kleinen Kaukasusrepublik, die im Übrigen, das muss man auch immer mal wieder sagen, Teil Russlands ist. Er ist an die Spitze gesetzt worden, also das heißt, der so ziemlich brutalste Kämpfer, den man sich vorstellen kann, um dann diese Gesellschaft unter seine Knute zu bringen. Das hat er sehr gründlich getan. Tschetschenien ist heute ein von freien Medien bereinigter Landstrich. Es ist ein Gebiet, in dem Homosexuelle nicht nur verfolgt werden, sondern auch getötet werden. Es herrscht die totale Rechtlosigkeit und es herrschen zwei Rechtssysteme, nämlich das muslimische, tschetschenische Recht und das russische Recht. Und das wird alles parallel geduldet, denn die Abmachung zwischen dem Kreml und dem tschetschenischen Machthaber lautet, sorgt ihr für Ruhe im Kaukasus und dann habt ihr freie Hand. Und dieses Szenario, konnte man sehen, hat sich wiederholt in der Ostukraine. Wir haben das gesehen, dass auch Foltergefängnisse eingerichtet wurden, die bis heute in Gang sind und die auch heute wieder bei den besetzten Gebieten, Stichwort Alenivka, das ist das sogenannte Kriegsgefangenenlager für die Azov-Soldaten, dass die, solche Art von installierten Gefängnissen wieder fortgesetzt wird, dass man wieder mit diesen installierten Gefängnissen arbeitet, dass man Terror und Schrecken über die Bevölkerung bringt und damit natürlich auch eine sogenannte Säuberung dieses Gebietes hat, weil alle die, die sich irgendwie mal gesellschaftlich engagiert haben für demokratische Werte, die verlassen, wenn sie können, diese Gebiete.
Ja, in dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch das Referendum über den Status der Krim zu sehen.
Man muss ganz klar sagen, von Referendum kann man da nicht sprechen. Mhm. Das ist eine Zwangsabstimmung, so wie sie jetzt im Übrigen auch in Cherson wieder geplant wird, immer wieder verschoben wird, weil man sieht, dass der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung groß ist. Aber genau das ist das Szenario.
Die historische Verantwortung Deutschlands im Hinblick auf die NS-Verbrechen in der früheren Sowjetunion, die wird ja immer wieder angeführt, um die Zurückhaltung zu begründen, die Ukraine in diesem Krieg militärisch zu unterstützen oder auch überhaupt verbal Stellung zu beziehen. Gemeint ist damit aber immer nur die Verantwortung in Bezug auf Russland, schreiben Sie. Man blende die deutschen Verbrechen in der Ukraine dabei aus und an anderer Stelle sagen Sie, die deutsche Politik habe die Nähe zu Russland gesucht und der Ukraine diese Nähe verweigert. Woran machen Sie das fest?
Das mache ich daran fest, dass im Diskurs, wenn wir über die Ukraine reden, ungefähr zwei Sätze brauchen, um über die Ukraine zu reden und dann bezieht sich der Rest der Diskussion auf Russland. Das heißt, die Ukraine gerät regelmäßig, selbst wenn sie Gegenstand ist, aus dem Fokus und es wird doch wieder nur über Russland geredet. Das ist eine ganz grundsätzliche Bemerkung, eine Beobachtung, die mir all die Jahre aufgefallen ist. Und in Bezug auf die historische Schuld Deutschlands, da ist es so, dass man einfach davon ausgeht, dass der Nachfolgestaat für die Sowjetunion Russland ist und sich überhaupt nicht im Detail, obwohl wir immer denken, wir sind die Aufarbeitungsweltmeister, überhaupt nicht im Detail damit befassen, wie war denn eigentlich dieser Kriegsverlauf? Und der Kriegsverlauf sah so aus, dass während der gesamten Besatzung im Krieg nicht die Sowjetunion als Ganze flächendeckend besetzt war und auch noch nicht mal das europäische Russland flächendeckend besetzt war, sondern Belarus und eben die Ukraine. Und dass die allergrößten Verbrechen prozentual in diesen beiden Ländern von Deutschen begangen worden sind und auch die Kriegsschäden ungefähr zu 2/3 in der Ukraine angefallen sind. Das heißt also, im Grunde genommen ist dieses Maß an Verwüstung, ist es uns überhaupt nicht präsent, dass das eigentlich auf die Ukraine gemünzt werden müsste. Jedenfalls darf sie nicht vergessen werden. Es macht ja niemand die Rechnung auf, dass Russland nicht betroffen gewesen wäre. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gerät vollkommen aus dem Blick, was eigentlich in der Ukraine in dieser Zeit geschehen ist. Und was ich bei meinen Recherchen ganz besonders interessant fand, im Zusammenhang mit Recherchen zum Kunstraub. Und da verhält sich das auch wieder. 2/3 der Kunstverluste hat die Ukraine zu beklagen, der sowjetischen Kunstverluste. Und recherchierend in diesem Thema bin ich auf etwas gestoßen, was mir selbst gänzlich unbekannt war. Nämlich, dass die Nazis versucht haben, in der Ukraine herauszufinden, wie funktioniert eigentlich die kommunistische Diktatur. Die gesamte Struktur der Gesellschaft sollte sozusagen nach dem Massenmord an der ukrainischen Bevölkerung studiert werden. Und dafür wurde eben nicht nur Kunst geraubt, die wurde auch geraubt. Aber hauptsächlich ging es tatsächlich um Dokumente aus Verwaltungen, aus Institutionen. Und ich fand, das ist so ein Kapitel, dass diese geplante Vernichtung und zugleich diese Doppelbödigkeit, was auch heißt, wir denken, wir sind fertig mit der Aufarbeitung, aber wir sind es längst nicht.
Das heißt, historische Verantwortung, wenn Sie all diese Gemengelage betrachten, worin läge die dann wirklich?
Die läge darin, sich ganz klar zu machen, welche Form von Gesellschaft soll errichtet werden oder soll erhalten werden in der Ukraine und in Russland. Und wenn man mit dieser grundsätzlichen Frage anfängt, um welches System geht es den jeweiligen Regierungen, geht es den jeweiligen Gesellschaften, worauf sind sie aus, dann kommen wir eigentlich sofort und automatisch zu einer Haltung. Das heißt also, wenn Putin die Restauration einer diktatorischen Gesellschaft möchte, dann haben wir doch eine Haltung dazu. Dann wissen wir, dass wir das nicht unterstützen können. Und wenn wir sehen, dass sich die Ukraine an westlichen Werten ausrichtet, dass sie versucht, ihre wirklich noch sehr unzulänglichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, Stichwort Korruption, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, und anzupassen und auszurichten auf eine Aufnahmefähigkeit zum Beispiel in der Europäischen Union, dann wissen wir doch auch, wen wir unterstützen müssen. Das heißt also, diese ganz grundsätzliche Einschätzung und Betrachtung von diesen unterschiedlichen Regierungen und Ländern hilft uns, uns zu orientieren. Und darum geht es mir.
Nord Stream 1 und 2, die Energiegeschäfte mit Russland, sorgen ja nicht nur für Abhängigkeit von Russland, sie schaden ja auch der Ukraine. Sie verliert den Status als Gastransitland und damit auch politisches Gewicht. Dass diese Gefahr einfach übergangen wurde, das kreiden Sie auch, neben natürlich der SPD, der früheren Bundeskanzlerin Merkel an. Welche Chancen hat sie wann verpasst?
Sie hat 2005, nach der Bundestagswahl, die sie ja ganz knapp gewonnen hat, die Möglichkeit gehabt, einen Deal, den Gerhard Schröder, der Ex-Kanzler und Präsident Putin vorab, vor der Wahl verabredet hatten und direkt nach der Wahl durchgezogen haben, diesen Deal zu stoppen, nämlich diese Pipeline zu errichten. Es gab schon zu dieser Zeit, als nur die Idee einer solchen Pipeline bekannt wurde, also 2005, vor doch vielen, vielen Jahren, die Möglichkeit zu hören, was sagen eigentlich unsere Nachbarn. Erstens, was sagt die Ukraine? Die hat damals gesagt, ihr macht uns überflüssig als Transitland, ihr nehmt uns eine ganz wichtige Einnahmequelle weg. Und ihr nehmt uns auch unsere Lebensversicherung weg, dass nämlich, wenn unsere Transitleitung nicht mehr besteht, es keinen Hinderungsgrund für Russland gibt, unser Territorium zu verschonen. Die Polen haben einen ähnlichen Einwand gebracht, was die Einnahmen über ihre Transitleistung ging. Und bei den Balten war es ebenso. Das heißt, man hat im Grunde genommen wichtige Länder, mit Belarus ist das im Übrigen das Gleiche, aber die Verbündeten wurden nicht gehört. Und diese Warnungen, die dann auch von amerikanischer Seite kamen, sich nicht so abhängig zu machen, die in Brüssel aufgenommen worden sind, sind alle in den Wind geschlagen. Also 2005 wäre das erste Moment gewesen. Das zweite Moment war 2014, nachdem die Krim annektiert wurde. Da wäre der Moment gewesen zu sagen, wir stoppen entweder die Pipeline oder aber die Idee, eine neue, zweite Pipeline zu errichten, die auch da schon in Planung war, legen wir auf Eis, beziehungsweise wir werfen sie einfach über Bord. Das ist nicht geschehen. Das heißt, das ging mit ihrem Wissen und mit ihrem Wollen durch.
Die lange Liste der deutschen Russland-Fehler wolle niemand hören, schreiben Sie. Braucht es für die gerade vielbeschworene Zeitenwende also auch ein Eingeständnis dieser Fehler, dieser Irrtümer?
Ja, es gibt ja zum Teil Eingeständnisse. Also wenn wir uns den Bundespräsidenten anhören, den früheren Außenminister, der hat von Fehlern gesprochen, auch eigenen, aber er benennt sie nicht. Man weiß nicht, was er eigentlich meint. Bei der Kanzlerin bei ihrem ersten Auftritt im Berliner Ensemble, dem ersten Auftritt nach ihrer selbstverordneten Pause, hat die Kanzlerin davon gesprochen, sie hätte in den 16 Jahren ja sehr, sehr viel gemacht. Aber sie wüsste jetzt nicht etwas, wo sie hätte anders agieren können. Die Energiepolitik in dieser Art und Weise fortzusetzen und Deutschland in eine noch größere Abhängigkeit von Russland zu bringen, wie auch Ex-Kanzler Schröder, Gaslobbyist Schröder dieser Tage erklärt hat. Das war nun wirklich ein großer Fehler und sie hätte sich zumindest mal erklären müssen. Stattdessen hat sie die Öffentlichkeit abgespeist mit dem angeblich privatwirtschaftlichen Modell dieser Energieversorgung und hat im Grunde genommen mit dieser Nonchalance auch andere Politiker ermutigt, geradezu sich ebenso mit so einer Chuzpe über alle Einwände hinwegzusetzen und seinen eigenen Stiefel durchzuziehen.
Frau Adler, Sie sind ja Teil unseres Expertenteams, das seit Beginn des Krieges im Februar über das Geschehen in der Ukraine berichtet, viele Quellen auswertet, Berichte und Ereignisse einordnet. Worin besteht die größte Schwierigkeit bei dieser Arbeit?
Ganz klar darin, dass wir nichts oder fast nichts aus eigener Anschauung überprüfen können. Wir kommen wirklich nur punktuell in das Kriegsgebiet, das auch unter großem Aufwand, unter großen Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Und auch nicht immer alle im Team, sondern eigentlich immer nur einer. Und ein Kriegsgebiet nur von außen zu betrachten, ist natürlich ganz schwierig. Und nur von außen, so machen wir es auch nicht. Wir haben eben sehr, sehr viele Kontakte zu Menschen in der Ukraine, die immer noch gültig sind, die wir jederzeit anmorsen können, was wir auch machen. Wir überprüfen also zum Beispiel Angriffe in bestimmten Städten, fragen nach, wie ist das für unsere Bekannten da abgelaufen, was wissen die darüber. Das heißt, wir prüfen schon im Berichtsgebiet, aber das ist natürlich nur punktuell möglich. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass wir es auf russischer Seite mit überhaupt gar keinen journalistischen Medien mehr zu tun haben, sondern nur noch mit Propaganda. Und auf ukrainischer Seite mit zensierten Medien. Zensiert deswegen, weil sich das Land im Kriegszustand befindet und jede Information natürlich daraufhin geprüft wird, ob sie für den Feind dienen könnte. Und in einem solchen Informationsraum tatsächlich verlässliche Informationen zu bekommen, das ist extrem schwierig. Man kann eigentlich nur so viel Informationen sammeln und vergleichen, abgleichen wie möglich. Auch ein bisschen den Verlauf im Blick behalten und natürlich auf Erfahrung aus anderen Kriegsgebieten, Stichwort Tschetschenien, zurückgreifen. Wie wurde da gelogen? Auf welche Art und Weise? Welche Muster wiederholen sich da? Und dann eins und eins zusammenzählen. Aber das ist und bleibt wirklich schwer.
Aus dieser sehr nahen Beobachtung des Kriegsgeschehens und der Kenntnis über Russlands Strategien, würden Sie eine Prognose wagen, wie und wie lange dieser Krieg nun weitergeht?
Ich glaube, im schlimmsten Fall viele Jahre, im günstigen Fall noch ein Jahr. Also die Ukraine braucht die geballte Kraft, also auch die geballte Wirtschaftskraft des Westens und der militärischen Unterstützung, um tatsächlich Paroli bieten zu können. Und Russland darf nur wenig Zeit erhalten, um die Rüstungsindustrie nochmal hochzufahren, nachzurüsten. Auch größere Teile der russischen männlichen Bevölkerung zu mobilisieren. Das heißt, man darf Russland nur wenig Zeit geben für eine Stärkung und muss in kürzester Zeit die Ukraine befähigen, dass sie eben tatsächlich ein überlegener Gegner wird und tatsächlich das Ruder herumreißen kann. Aber ob da die Entschlusskraft des Westens wirklich schon ausreicht, dann müssen wir einfach nur mal nach Berlin gucken, an die Bundesregierung, ob die Bundesregierung sich dieser Verantwortung bewusst ist und auch bereit ist, dieses Ziel zu ihrem eigenen zu machen. Da habe ich im Moment immer noch meine Zweifel.
Vielen Dank. Sabine Adler war das. Wir sprachen über ihr Buch »Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft«. Es erscheint morgen im Christoph Links Verlag, füllt 230 Seiten und kostet 20 Euro. Die Sommer werden heißer und trockener. Waldbrände häufen sich, ebenso extreme Unwetter. Die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Wir wissen seit langem, dass Erderwärmung und Klimawandel bereits begonnen haben. Und wir wissen auch, dass weitere Regionen unbewohnbar werden, wenn wir nicht gegensteuern, dass Katastrophen drohen. Und doch tun wir nicht genug, reagieren nicht angemessen. Warum das so ist, das versucht die Psychologin Katharina van Bronswijk in ihrem Buch »Klima im Kopf« zu erkunden. Georg Ehring hat es gelesen.
Als Menschheit verhalten wir uns derzeit sehr unvernünftig. Durch Verbrennung von Kohle, Öl und Gas blasen wir Jahr für Jahr gewaltige Mengen CO2 und andere Treibhausgase in die Luft, beobachten die verheerenden Folgen für die Umwelt und machen weiter, als ob nichts geschehen würde. Und das, obwohl Informationen über die Klimaerwärmung frei verfügbar sind, obwohl die Medien breit darüber berichten und immer mehr Menschen die Dringlichkeit des Problems sehen. Katharina van Bronswijk ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und sie hält ihr Fachgebiet für einen Schlüssel zum Verständnis der Klimakrise.
Die Psychologie kann nicht nur Antworten darauf liefern, warum wir nicht vom Sofa hochkommen. Sie liefert auch Antworten darauf, wie die Umwelt unsere psychische Gesundheit beeinflusst. Denn als Wesen auf dieser Erde existieren wir nicht losgelöst von den Dingen um uns herum. Die Klimakrise macht etwas mit uns, physisch und psychisch. Die Weltgesundheitsorganisation, MedizinerInnen und PsychotherapeutInnen weltweit schlagen zu Recht Alarm. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts.
Die Klimakrise bedroht also auch die seelische Gesundheit und das ist für Katharina van Bronswijk nicht weiter erstaunlich. Der Mensch sei schließlich nicht einfach ein rational agierendes Wesen, sonst wäre das Problem der Erderwärmung längst gelöst. Für die Autorin ist es nicht nur normal, dass Menschen mit starken Gefühlen auf die Klimaerwärmung reagieren, es sei auch eine angemessene Reaktion. Die drastische Veränderung der Umwelt raube manchen Menschen schließlich schon heute ihre Lebensgrundlage.
Es muss uns aber gar keine Katastrophe ereilen, damit das Klima sich in unserem Kopf breit macht. Auch wenn wir die Auswirkungen noch nicht ständig am eigenen Leib zu spüren bekommen, löst die Klimakrise schon ziemlich viele Gefühle in uns aus. Denn wir haben ja ein Hirn und verstehen, was die Klimatologen uns da ankündigen, auch auf einem abstrakten Level. Es lässt sich gar nicht verhindern, dass wir auf all die Hiobsbotschaften und nötigen Änderungen unseres Lebensstils emotional reagieren. Und das ist auch gut so. Der Clou ist, sie nicht zu verdrängen, was auf lange Sicht eh nicht geht, glaubt mir, ich bin da Expertin, sondern ihre Nachrichten ernst zu nehmen und sie zu verarbeiten. Emotionen sind evolutionär dazu da, uns zum Handeln zu bewegen. Daher ist es schade und schädlich, sie aus der Debatte um die Klimakrise künstlich heraushalten zu wollen.
Die Autorin bietet zunächst Antworten auf die Frage, warum Menschen diese Gefahr ignorieren, warum sie achselzuckend in die Apokalypse schlendern. Erklärungen findet sie in der Komplexität des Themas sowie in Verhaltensweisen, die uns Menschen normalerweise das Leben erleichtern. So in der Neigung, vor allem nach Bestätigung der eigenen Weltsicht zu suchen und dem widersprechende Informationen zu ignorieren. Auch der Vergleich des eigenen Verhaltens mit dem von Menschen im persönlichen Umfeld gebe Orientierung und Sicherheit und wer sich radikal für den Klimaschutz engagiere, gerate schnell in eine Außenseiterrolle. Klimaschutz könne zudem anstrengend sein und verspreche persönlich wenig Vorteile. Das mache anfällig dafür, Scheinlösungen zu akzeptieren, die Verantwortung auf andere abzuschieben, das Thema ganz zu ignorieren oder die Erkenntnisse der Wissenschaft schlicht abzulehnen. Ausführlich geht sie dann auf Gefahren für die seelische Gesundheit ein, die die weltweite Erwärmung mit sich bringe. Zu nennen sind hier vor allem Depressionen und Angststörungen, und gerade Letzteres liegt für sie in der Natur der Sache.
Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung, hier und heute schon. Es ist eine sinnvolle und gesunde Reaktion, vor ihren Folgen Angst zu haben. Ich klinge hier vielleicht wie eine kaputte Schallplatte, aber das kann man echt nicht oft genug sagen.
Einfach Angst zu haben ist natürlich kein Ausweg. Van Bronswijk geht auf Therapien ein und auf Strategien zum Umgang mit Gefühlen. Gut sei es, Gefühle zu akzeptieren und auf ihrer Grundlage zum Handeln zu kommen. Die Autorin ist selbst aktiv bei den Psychologists for Future und sie empfiehlt Engagement nicht nur als hilfreich gegen die Klimakrise selbst, sondern auch als hilfreich für die eigene seelische Gesundheit. Wobei es auch hier empfehlenswert sei, in sich hineinzuhören und das richtige Maß zu finden, sonst drohe der Burnout.
Es gibt natürlich nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Faktoren und spezifische Arbeitskontexte, die das Risiko eines Burnouts erhöhen. Eine hohe Arbeitsbelastung mit großer Komplexität und Intensität und/oder wenig Vorhersagbarkeit, wenig Einfluss auf Entscheidungen, wenig Anerkennung, fehlendes Gemeinschaftsgefühl und fehlende soziale Unterstützung, Ungerechtigkeiten und Wertekonflikte. Klingt ein bisschen wie eine Arbeitsplatzbeschreibung für AktivistInnen, oder?
Was die Klimaerwärmung für die Seele bedeutet, schildert Katharina van Bronswijk anschaulich und leicht lesbar. Psychologische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Insbesondere gelingt es der Autorin, psychische Störungen und Erkrankungen als normale Folge einer katastrophalen Entwicklung darzustellen. Das erleichtert einen produktiven Umgang mit dem Thema. Scham und Verdrängung sind ja auch bei seelischen Problemen mit anderen Ursachen keine Lösungsstrategien. Gefühle können und sollten zum Handeln gegen die Klimakrise verhelfen, dann könnten sie sogar glücklich machen.
Angst, Scham oder Schuld mag uns vielleicht manchmal davon abhalten, den Klimafakten ehrlich ins Auge zu blicken. Aber wenn wir lernen, unsere Emotionen zuzulassen, die Bedürfnisse und Werte dahinter zu erkennen, dann sind sie der größte Antrieb, den ein Mensch haben kann. Wut, Angst und Trauer werden dann zu Verbündeten, mit denen wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Freude, Stolz und Liebe zu Mitstreiterinnen auf dem Weg in eine Zukunft, die uns glücklich macht und in der wir friedlich auf der Erde leben.
Vorausgesetzt wird bei der Lektüre freilich nicht nur das Wissen um die Bedrohung des Klimas selbst, sondern auch um die Notwendigkeit, schnell und drastisch gegenzusteuern. Das Zielpublikum ist eher bereits engagiert und stellt die Frage, warum die Reaktion der Menschen angesichts der großen Gefahr so halbherzig ausfällt. Wer sich über die Gefahr selbst informieren will, sollte zunächst etwas anderes zur Hand nehmen. Lektüre über die Physik der Klimakrise gibt es in großer Menge.
Georg Ehring besprach Klima im Kopf, Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit uns macht, von Katharina van Bronswijk. Im Ökom Verlag erschienen, 208 Seiten, kosten 22 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Beginn des Bosnienkrieges jährt sich zum 30. Mal. 1992 hatte Bosnien-Herzegowina seine Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt. Als Antwort erfolgten sogenannte ethnische Säuberungen innerhalb der bosnischen Bevölkerung durch serbische Einheiten. Der Krieg dauerte bis 1995. Mehr als 100.000 Menschen wurden getötet. Die Hälfte der Bevölkerung wurde aus ihren Heimatorten vertrieben. Welches Leid sich hinter solchen Zahlen verbirgt, machen zwei Zeitzeugenberichte deutlich, die nun zum 30. Jahrestag des Kriegsausbruchs erschienen sind. Srebrenica-Überleben von Hasan Hasanovic und Laufmädchen Lauf von Mirsa Dasimchen Karimanovic. Beide Autoren haben den Krieg als Jugendliche erlebt. Dirk Auer stellt die Bücher vor.
Heute erinnert nichts mehr an den Schrecken von damals. Das alte Schulgebäude ist wieder eine Schule. Es gibt kein Denkmal, keine Gedenkplakette. Es ist, als ob es das Lager Turnopolje bei Prijedor, in dem vor 30 Jahren tausende muslimische Frauen, Kinder und Alte interniert waren, nie gegeben hätte. Und genau deshalb sind Zeitzeugenberichte so wichtig wie der von Mirsa Dasimchen Karimanovic.
Sie kamen nachts in den Raum. Es war dunkel. Weibliche und männliche Körper waren nicht zu unterscheiden. Sie bückten sich, torkelnd, betrunken, und suchten einen weiblichen Körper. Dann zogen sie ihn heraus, an Händen, Füßen, Haaren, unter Geschrei. Wir hörten die Mädchen stundenlang schreien. Die Männer lachten, tobten sich aus, wechselten sich ab. Ihren abgrundtiefen Hass und ihre Erniedrigungen unterstrichen die Soldaten mit Worten: »Wir löschen euch aus«. Generation für Generation. Eines Tages werden nur Serben übrig bleiben. Am Ende oft ein Schuss.
Das Kapitel über die Erlebnisse der Autorin als 13-jähriges Mädchen im Lager Turnopolje gehört sicherlich zu den erschütterndsten. Must It Go On hatte im August 1992 das Time Magazine gefragt. Auf dem Titelbild waren ausgemergelte Körper hinter Stacheldraht zu sehen. Die Weltöffentlichkeit war schockiert und nach massiven internationalen Protesten wurde das Lager geschlossen und der damals 13-jährigen Simchen Karimanowitsch gelang mit ihrer Mutter und Schwester die Flucht nach Deutschland. Doch in Bosnien-Herzegowina gingen der Krieg und das Morden weiter. Davon erzählt Hasan Hasanovic in seinem Buch Srebrenica überleben. Wie viele andere Muslime war er mit seiner Familie nach Ausbruch des Krieges nach Srebrenica geflohen. Eindrücklich beschreibt Hasanovic den Alltag der tausenden Flüchtlinge in der belagerten Stadt, den Hunger und die Entbehrungen, die ständige Angst vor Granaten und den Scharfschützen der Armee von Ratko Mladic. Gleichzeitig die Versuche der Menschen, durch Bildung, Sport und Kultur so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung zu überleben wuchs, als Srebrenica 1993 zu UN-Schutzzone erklärt wurde. Aber schon früh, so berichtet Hasanovic, gab es Zweifel an der Entschlossenheit der Blauhelmsoldaten.
Sie sahen aus wie männliche Fotomodelle mit ihren modernen Haarschnitten und ihren eleganten Sonnenbrillen. Sie rochen nach Parfum und fast hatte man den Eindruck, sie machten Urlaub. Einmal ging ich mit meinem Freund Jewart in der Nähe der niederländischen Basis spazieren, als er mir davon erzählte, was ihm sein Vater von Ruanda berichtet hatte, dass die UN-Truppen die Menschen nicht beschützt hätten. Nun hatte er Angst, dass uns Ähnliches auch in Srebrenica drohte.
Das Ende ist bekannt. Im Juli 1995 wurde die UN-Schutzzone von den Truppen Ratko Mladics eingenommen und innerhalb von nur 4 Tagen wurden rund 8000 bosnische Muslime auf bestialische Weise umgebracht. Hasan Hasanovic hat das Massaker überlebt, weil er sich zuvor mit tausenden anderen zur Flucht durch die Wälder entschieden hatte. Doch mit dem Glück des Überlebthabens ist die Geschichte nicht zu Ende. Sowohl Simchen Karimanovic als auch Hasanovic berichten für die Zeit nach dem Krieg von lang anhaltenden Phasen der Halt- und Orientierungslosigkeit, von innerer Unruhe, Angstzuständen bis hin zu Panikattacken.
Ich dachte, die Rettung aus dem Lager sei die Erlösung und dass ich Glück gehabt hätte, überlebt zu haben, ungeachtet der Schmerzen, die mir der Anblick all dieser Qualen, Vergewaltigungen und Tötungen bereitet hat, war ich dankbar, dass ich nicht ermordet worden war. Doch später hörte ich mich wohl 100 Male sagen, es wäre besser gewesen, wenn auch ich damals mein Leben verloren hätte.
Und Hasanovic schreibt,
ich lebte in ständiger Angst, dass mir etwas Schlimmes zustoßen könnte. So verlor ich viele Jahre im Kampf mit meinen Ängsten, Albträumen und dem Leben selbst. Es fühlte sich an, als wäre ich ein Gefangener meines eigenen Verstandes. Ich verlor die Freude am Leben und wurde ein kranker Mensch. Zu dieser Zeit konnte ich mit niemandem darüber reden, da sowas in unserer Kultur als Schande angesehen wird.
Beide finden schließlich ihre eigenen Strategien des Weiterlebens. Hasan Hasanovic arbeitet heute für die Gedenkstätte von Srebrenica. Jeden Tag erzählt er dort Besuchergruppen von seinen Erlebnissen. Und Mirsada Simchen Karimanovic läuft, jeden Morgen 10 Kilometer. Und sie hat auf Basis ihrer Tagebücher ihr Erinnerungsbuch geschrieben. Am Ende fährt sie zurück nach Bosnien und steht am Grab ihres Vaters. Für beide Autoren zusätzlich schmerzhaft, sowohl Srebrenica als auch das ehemalige Lager Turnopolje bei Prijedor liegen heute im serbisch kontrollierten Landesteil Bosniens, der Republika Srpska. Dort werden die von Serben begangenen Kriegsverbrechen immer noch geleugnet oder relativiert.
Sie leugnen, dass es in Prijedor Lager gegeben hat. Sie leugnen die Massaker in Prijedor. Sie leugnen meine Erfahrung. Ich wünschte, sie hätten recht. Ich wünschte, es hätte die Lager nie gegeben.
Beide Bücher sind auch geschrieben worden, um allen solchen Versuchen der Leugnung, des Wegschauens und der Relativierung entgegenzuwirken. Trotz der komplizierten Kriegsgeschichte sind sie voraussetzungslos zu lesen. Es sind beeindruckende Lebensgeschichten, die den fast schon vergessenen Krieg auf dem Balkan wieder in das öffentliche Bewusstsein rücken.
Dirk Auer war das über erstens Hasan Hasanovic, Srebrenica-Überleben. Übersetzt von Philipp Radunovic, im Wallstein Verlag erschienen, 104 Seiten, 16 Euro. Und zweitens Mirsa Dasimchen Karimanovic, Lauf, Mädchen, Lauf. Mein Dorf in Bosnien, der Krieg und mein neues Leben. Bei WBG Theiss verlegt, 144 Seiten, 22 Euro. Wir bleiben im Bereich Zeitzeugenberichte. Auch im folgenden Buch geht es darum, wie junge Menschen Verfolgung und Krieg erlebt haben, wie sie die Shoah erlebt, manche von ihnen überlebt haben. Der frühere Leiter der Bildungsabteilung im Haus der Wannsee-Konferenz, Wolf Kaiser, hat bereits vor einiger Zeit das Tagebuch von Jitschok Rudaschewski übersetzt und herausgegeben, dass dieser als 14-Jähriger begann und darin das Leben im Ghetto von Wilna festhielt. Nun hat Kaiser in dem Band »Der papierne Freund« Tagebücher junger jüdischer Menschen aus ganz Europa zusammengetragen. René Wildangel hat den Band für Andruck gelesen.
Wie erlebten junge Menschen in ganz Europa die zunehmend gefährliche und mörderische Verfolgung durch die Nazis? Das sollen die Tagebucheinträge zeigen, die Wolf Kaiser zusammengestellt hat. Kaiser hat viele Jahre im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin gearbeitet. Einst ein zentraler Ort der Täter, heute Gedenk- und Bildungsstätte zur Geschichte der Verfolgung und Ermordung europäischer Juden.
Ich habe mich schon im Haus der Wannsee-Konferenz bei der Bildungsarbeit mit Tagebüchern befasst, weil sie sehr direkt wiedergeben, wie sich verfolgte Juden mit der Verfolgung auseinandergesetzt haben. Und mir wurde klar, dass die Beschäftigung mit Tagebüchern ein Weg ist, zu erkennen, dass der Holocaust sich in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich vollzogen hat und die Verfolgten sehr Unterschiedliches erlebt haben.
Was alle Texte in diesem Buch eint, ist, dass sie in einer Zeit existenzieller Bedrohung verfasst wurden. Mit Ängsten und Hoffnungen, aber stets ohne Wissen um den Ausgang der Geschichte. Die Aufzeichnungen der jungen Menschen zwischen 11 und 24 Jahren sind oft von einer unfassbaren Reife und Weitsicht gekennzeichnet. Oft berichten sie von der gewaltsamen Unterdrückung ihres Umfelds und ihrer Familie und auch ihrer eigenen Verfolgung. Das Schreiben wird zum Zeugnis, zur Therapie, auch zum Akt des Widerstands. Shaina Graham, ein erst 15-jähriges Mädchen, beschreibt präzise, wie die jüdischen Bewohner ihrer lettischen Heimatstadt 1941 nach dem Überfall der Wehrmacht entrechtet und schließlich vernichtet wurden.
Um 12 Uhr werden alle in die Synagoge getrieben. Eine Gruppe junger Juden wird weggeschickt, um hinter dem Friedhof Gruben auszuheben. Später werden noch zwei Straßen dazugenommen. Alle werden in die Synagoge getrieben. Um 3:30 früh treiben sie alle hinter den Friedhof. Dort werden 250 Juden erschossen. Männer, Frauen und Kinder. Es ist schrecklich. Ein solches Ende haben wir nicht erwartet. Die wenigen, die übrig geblieben sind, erwarten jede Minute den Tod.
Solche Schilderungen sind wichtige historische Quellen, vor allem aber zutiefst erschütternde Zeugnisse. Von den insgesamt im Band versammelten 30 Tagebuchaufzeichnungen von jüdischen Kindern und Jugendlichen überlebten 11 die nationalsozialistische Verfolgung nicht. Bereits am 9. August 1941 wurden Shaina Graham und ihre Eltern und Geschwister erschossen. Dass ihr Bericht die Nachwelt erreicht hat, ist alles andere als selbstverständlich. Shaina Graham konnte ihr Tagebuch wohl noch in letzter Sekunde an eine Nachbarin übergeben, die es wiederum ihrem Bruder aushändigte. Dem einzigen Überlebenden der Familie, der später als Soldat der sowjetischen Armee ums Leben kam. Oft war das Schreiben verboten und gefährlich. In einigen Fällen erreichten die Aufzeichnungen die Nachwelt nur mit viel Glück.
Die Zahl der überlieferten Tagebücher ist im Verhältnis zur Zahl der Memoiren und der Interviews mit Überlebenden ziemlich gering. Das liegt zum einen an den Lebensbedingungen der Betroffenen. Wichtiger ist aber vielleicht noch, dass viele Tagebücher verloren gegangen sind. bei der Zerstörung der Ghettos verbrannt, von den Ermordeten mit ins Massengrab genommen oder bei der Deportation abhandengekommen. Wir können davon ausgehen, dass es viel mehr Tagebücher gab, als heute in den Archiven zugänglich sind.
Die von Kaiser publizierten Tagebücher aus 13 europäischen Ländern werden nun erstmals auf Deutsch zugänglich gemacht. Immer wieder spiegeln sie kindliche und jugendliche Wünsche in einer Welt, die ihr Kindsein verhindert. So sind zum Beispiel die Schilderungen von Miriam Haschewitzka voller Witz und Liebe zur Sprache und Literatur, während sie zugleich die Gewalttaten und die Härten, denen sie im Ghetto Radomsko in Polen ausgesetzt ist, beschreibt. Auch macht sich die damals 17-Jährige im August 1942 bereits Gedanken darüber, was für einen Sinn ihr Tagebuch eines Tages haben könnte.
Um uns herum passieren all diese schrecklichen Dinge und wir beschäftigen uns mit den Kleinigkeiten des Alltags. Die Gefahr rückt immer näher. Überall wird nur ausgesiedelt und gemordet. Wer weiß, ob ich überhaupt das Alter erleben werde, wenn ich mit Vergnügen die Erinnerungen aus meiner Jugend lesen werde. Wer weiß, was mit diesem Tagebuch passieren kann. Trotzdem will ich die Geschichte fortsetzen. Ich möchte, dass jemand es findet, sogar ein Deutscher, und es liest.
Diese Zeilen sind beeindruckend und deprimierend zugleich mit dem Wissen um Miriams spätere Ermordung. Das Zeugnis der Überlebenden Irena Grocher ist nicht weniger beeindruckend. Sie hatte sich monatelang in den Trümmern des zerstörten Warschau verstecken müssen und schrieb nach dem Abzug der Wehrmacht im Januar 1945:
Ich hatte ein seltsames Gefühl. Ich hätte schließlich glücklich sein sollen. Ich hätte vor Freude in die Luft springen sollen. Wir haben die ganze Zeit darum gekämpft, am Leben zu bleiben, für diesen Moment, in dem man uns mitteilt, dass die Deutschen weg sind, dass wir leben dürfen. Warum freue ich mich gar nicht? Alles, was ich empfinde, ist, dass mein Herz in meinem Innern gefroren ist.
Der papierene Freund ist ein beeindruckender Band mit erschütternden und deprimierenden, aber auch vielen bewundernswerten Zeugnissen, die unsere Perspektive auf die Shoah erweitern. Es ist ein großes Verdienst, dass diese Zeugnisse nun auf Deutsch publiziert worden sind. Als Erinnerung an die AutorInnen und eine wichtige und authentische Quelle, die ihren Alltag im Angesicht der monströsen Verbrechen dokumentiert.
René Wildangel besprach Der papierne Freund, Holocaust-Tagebücher jüdischer Kinder und Jugendlicher, herausgegeben von Wolf Kaiser. Im Metropol Verlag erschienen Studien und Dokumente zur Holocaust- und Lagerliteratur, Band 12, 607 Seiten, 39 Euro. Wer lacht noch über Zonen-Gabi? Ein Vorschlag zur Versöhnung. Dieses Buch von Nicole Zepter stellen wir Ihnen am kommenden Montag vor. Für heute danke ich Ihnen fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.